EDL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Aber nicht so viel! Hust das hoch, da ist ein Heißluftballon!
dlinfo.de
Igel. Inklusion. Ganz einfach leben. Der Podcast für gelebte Inklusion. Mit eurem Inklusator Sascha Lang.
Igel Inklusion. Ganz einfach leben. Dein Podcast für gelebte Inklusion. Es ist heute der Sonntag, der 9. November 2025, das ist ein ungerader Monat und das ist der zweite Sonntag im Monat. Das heißt Lust auf Zukunftsplanung. Zu Gast wird jetzt sein Ellen Keune mit ihrer Rubrik und Serie und heute wird's wieder, wie immer, ganz spannend. Mein Name ist Sascha Lang, ich bin euer Inklusator und ich wünsche jetzt gute Unterhaltung.
Und herzlich willkommen zu Lust auf Zukunftsplanung. Mein Name ist Ellen Keune und ich moderiere hier im Igel Podcast die Rubrik über Zukunft und Zukunftsplanung. Wir haben mal wieder einen ungeraden Monat und den zweiten Sonntag in diesem ungeraden Monat. Deshalb habe ich mir wieder eine ganz tolle Gästin eingeladen. Heute mal nicht über den Computer, sondern wir sitzen hier im Wohnzimmer zu zweit. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Sabine Etzel.
Hallo, Ellen.
Für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich kurz vorstellen und ich frage am Anfang immer noch dazu, vielleicht auch gleich schon mit deinen Stärken.
Also mein Name ist Sabine Etzel und ich bin bei den Zukunftsplanerinnen und im Netzwerk persönliche Zukunftsplanung seit vielen Jahren engagiert mit dabei. Ich habe da eigentlich so eine Heimat gefunden. In meiner Ausbildung habe ich Pädagogik studiert und ich habe eine systemische Familientherapieausbildung draufgesetzt. Was aber mir eigentlich immer zu therapeutisch war, um das wirklich in einer Praxis auszuüben. Und in der Zeit habe ich dann auch persönliche Zukunftsplanung kennengelernt und merkt, man, das lässt sich ganz prima verbinden. Und das mache ich jetzt auf selbstständiger Basis und ich unterrichte auch an einer Fachschule für Jugend- und Heimerzieher. Meine Stärken? Also ich kriege gerade in der Fachschule immer wieder mal gesagt, dass ich ganz gut Theorie und Praxis verbinden kann. Dass ich einfach rausfiltern kann, wie kann ich das verwenden, was als Konzept dahinter stehen und wie kann mir eine Theorie auch helfen, auch das, was ich praktisch dann tue, weiterzuentwickeln. Das ist das, was ich einfach auch gerne mache, wo ich mir auch ziemlich viel Gedanken drüber mache. Andere Stärken, also ich bin mit dem zweiten Fuß auch ein bisschen in so Handwerkerleben drin und ich habe einfach auch eine sehr praktische Ader in Sachen Haushalt, in Sachen was machen, genau. Wo kenne ich mich noch gut aus? Ich kenne mich gut aus darin zu sagen, wo gibt es Gewässer, wo man prima schwimmen kann? Wo gibt es im Winter auch warme Thermalquellen? Genau, da bin ich fast wie ein kleiner Reiseführer in Mitteleuropa jetzt mittlerweile. Und vielleicht auch in Sachen Camping. Jemand, den man gerne um Auskunft fragen kann.
Okay, ja, sehr spannend. Du hast gerade gesagt, du unterrichtest auch. Unterrichtest du da auch in Sachen persönliche Zukunftsplanung? Bringst du das dann anderen bei?
Die Fächer, die ich unterrichte, sind Didaktik für Erzieher und ein bisschen so ein Theorie-Praxis-Seminar. Ich unterrichte jetzt nicht direkt persönliche Zukunftsplanung im Unterricht. Ich hatte mal die Idee, das muss sein, so früh wie möglich müssen Fachleute über persönliche Zukunftsplanung was erfahren. Und das schafft man an den Schulen. Und mittlerweile denke ich, dass das System Schule nicht so toll passt auf persönliche Zukunftsplanung. Manche Dinge kriegt man dann einfach vorgeschrieben. Oder zum Beispiel soll es vielleicht auch eine Prüfungsleistung sein. Und es passt zu dem, wie freiwillig und wie selbstbestimmt auch der Zeitpunkt von persönlicher Zukunftsplanung sein soll, nicht so gut dazu.
Mhm.
Was ich schon im Unterricht einfließen lasse, sind einfach so kleine, personenzentrierte Methoden, die man gut im Alltag anwenden kann, wo man sagen kann, also die Haltung, dass Menschen ermächtigt werden sollen, selbst Entscheidungen zu fällen. Das versuche ich schon im Unterricht zu transportieren. Wo es passt, gerne mit einer zukunftsplanerischen kleinen Methode dabei. Aber ich unterrichte jetzt keine Moderation.
Mhm.
Oder wie das ist, Prozesse zu begleiten.
Mhm. Du hast schon unsere zwei Hauptstichworte für heute genannt. Einmal Entscheidungen treffen, dazu kommen wir später. Aber du hast gerade schon genannt Prozesse.
Mhm.
Mit dem Thema hast du dich in den letzten Wochen ein bisschen intensiver beschäftigt. Dann dachte ich, das wäre ein perfektes Thema für eine Podcast-Folge. Vielleicht mal so als Einstieg die Frage an dich. Wenn du jetzt selber in Gruppenprozessen bist, welche Rolle nimmst du denn dann meistens ein? Also wahrscheinlich hast du unterschiedliche Rollen, aber bist du eher so eine Impulsgeberin oder bist du diejenige, die das Ganze eher strukturiert oder vielleicht die alle Stimmen so am Ende zusammenführt? Wer bist du da?
Also die Gruppen, in denen ich viel bin, sind einfach Menschen, die eine Weiterbildung oder eine Ausbildung machen. Das ist so die eine Gruppe, die gerne was lernen wollen. Und andere Gruppen sind zum Beispiel Menschen, die in der Freizeit gerne gemeinsam was machen. Aber aufgrund von irgendwelchen Beeinträchtigungen hat er Unterstützung dabei brauchen. Also konkret haben wir so eine Gruppe von jungen Menschen in Göppingen, die sich regelmäßig treffen. Und bei denen würde ich sagen, bin ich schon ein bisschen Impulsgeber und auch Organisatorin, wenn es um ganz praktische Dinge geht. Wie komme ich von hier dorthin, wo wir gern was unternehmen wollen oder was brauchen wir noch? Müssen wir ein Restaurant reservieren, wenn wir danach gut was essen gehen wollen oder so.
Mhm.
Und ich glaube, für beide Gruppen versuche ich, möglichst auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Auch wenn ich jetzt in diesen Bildungskontexten bin, ich ja eher die Dozentin. Bin ich manchmal auch die Prüfungen abnimmt. Also da gibt es schon einen gewissen anderen Abstand. Aber ich versuche wirklich auch durch die Augen von den Menschen zu schauen, die da mitmachen. Und für die dann eine Lösung zu finden, wenn es zum Beispiel Schwierigkeiten gibt. Also ich bin dann oft so auch das offene Ohr im Kollegium. Also wenn die dann mit jemandem anderem bisschen Probleme haben, dann kommen die zu mir und sagen, oh, wie könnte man denn das am geschicktesten angehen? Oder wie soll ich denn mit dem und dem reden? Und wir können dann einfach ein Gespräch darüber führen und sie wissen, das bleibt in einem Rahmen, wo ich jetzt auch nicht weiter erzähle, dass wir uns da vielleicht beraten haben.
Mhm.
Ja.
Ist das ein wichtiger Wert, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man Gruppenprozesse begleitet oder überhaupt Prozesse begleitet, die sozusagen so ein bisschen den Perspektivwechsel hinzukriegen? Mhm. Was will denn die andere oder was wollen die anderen Personen?
Ja, ich finde schon. Also ich finde, es tut jeder Gruppe gut, unterschiedliche Rollen zu haben. Mhm. Also das entwickelt sich ja meistens sowieso in Gruppen, dass es jemanden gibt, der, so wie du vorher angesprochen hast, so ein Initiator ist. Mhm. Jemanden, der sagt, oh ja, ich mach mit. Auch jemanden, der vielleicht sagt, oh, da gibt es noch das und das zu bedenken. Oder vielleicht also so Gegenspieler, die dann zu einer Diskussion führen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es ein wichtiger Wert ist, zu sagen, wir kommen zu einem Wir wollen das.
Mhm.
Und in dem Sinne auch wieder zu einer Entscheidung. Oder zumindest dahin zu kommen, das ist im Moment gut genug, damit wir so und so weitermachen können.
Mhm.
Und es braucht jemand, der da ein bisschen, finde ich, in Zeiten wie diesen eine versöhnliche Stimme auch hat. Und der sagt, oh, das muss jetzt nicht bis ins Extrem genau der und der Meinung und Richtung entsprechen, sondern um miteinander was machen zu können, braucht es einfach Kompromisse.
Mhm. Du hast schon sozusagen in der persönlichen Zukunftsplanung, sagt man ja statt Rollen, oft die verschiedenen Hüte angesprochen. Ist das was, also in der persönlichen Zukunftsplanung hat man ja da oder direkt bei einer persönlichen Zukunftsplanung auch unterschiedliche Hüte. Ist das was du sagen würdest, braucht man auf jeden Fall, wenn man so einen Blick in die Zukunft richtet?
Ja, finde ich schon. Also ich finde, dass persönliche Zukunftsplanung viel von diesem Unterstützungskreis lebt. Das ist einfach ein ganz zentrales Moment, Unterstützer mit einzubeziehen in die Prozesse, die man selber so plant.
Mhm.
Und dass die einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln da drauf schauen. Also diese Hüte, allein, dass sie aus unterschiedlichen Richtungen schauen, das bewirkt schon was. Und was sie dann draus machen aus dem, das ist dann der Gruppe auch erzählen.
Mhm.
Dafür muss vielleicht zum Teil ein Moderator, Moderatorin sorgen, dass die befragt werden und dass aus dem Blickwinkel dann auch kommt, das bedeutet dann, dass das vielleicht nochmal eine andere Idee wäre. Oder das bedeutet dann, dass wir mehrgleisig fahren müssen. Oder das bedeutet, oh, vielleicht sollte man da noch wen mit einbeziehen. Und das finde ich, davon lebt persönliche Zukunftsplanung, weil ein Planen in die Zukunft eigentlich immer was ist, was sehr ungewiss ist.
Mhm.
Und die Ungewissheit, diese Unsicherheiten, auch, die kriegen wir, finde ich, eher in den Blick, wenn wir mit unterschiedlichen Hüten draufschauen. Was passiert jetzt gerade? In welche Richtung könnte es gehen?
Was findest du denn das Wichtige? Du hast dich ja jetzt intensiv damit beschäftigt, mit dem Thema. Was war denn so deine vielleicht auch große Erkenntnis, was wichtig ist bei dem Thema Prozesse? Vielleicht auch so ein bisschen, was ist überhaupt ein Prozess? Für die, die denken, hä, worum geht's denn heute überhaupt?
Ja. Also, womit ich mich beschäftigt habe, nicht nur in letzter Zeit, sondern auch schon länger her, sind Gruppenprozesse.
Mhm. Und
also was ist ein Prozess? Ein Prozess zwischen Menschen ist, oder so will ich das jetzt verstanden haben, dass eine Beziehung zwischen Menschen entsteht. und dass Menschen sich kennenlernen, dass die vielleicht auch schon immer da sind. Also für Kinder in einer Familie sind Eltern ja gefühlt schon die ganze Zeit da, aber die haben eine Beziehung miteinander. Und der Prozess besteht darin, dass die diese Verbindung auch spüren, die Beziehung macht, und dann aber merken, eben, ich brauche mehr Luft, ich will hier raus, bei jugendlichen Kindern zum Beispiel, dass die miteinander dann aushalten können und auch einfach miteinander auch drüber reden können, wie geht es mir gerade in dem, wie wir gemeinsam sind und wie können wir da gemeinsam weitermachen. Mhm. Und also diese Gruppenprozesse zu sagen, oh, da, ich finde, manchmal leben wir so in der Vorstellung, es muss immer harmonisch ausgehen. Es muss nicht immer so sein. Also manchmal ist es auch klarer einfach, wenn man unter irgendwas einen Schlussstrich ziehen kann und sagen kann, nee, das tut mir nicht gut oder das tut uns nicht gut. Deswegen lassen wir das jetzt mal sein. Mhm. Oder jemand muss ausziehen. Oder jemand sagt, oh, bei dem Arbeitgeber gefällt es mir nicht mehr, deswegen gehe ich da raus. Und das ist nicht beliebig. Also jetzt wenn wir jetzt über Unterstützungskreise sprechen, finde ich auch, dieser Prozess, der muss von der Moderation ja auch gestaltet werden. Und allein bei der Überlegung, wen lade ich dazu ein zu meinem Treffen, zu meiner Zukunftsplanung, da beginnt der Prozess. Oder da sind wir vielleicht schon in der Anfangsphase drin, zu sagen, wie könnten die gut zueinander? Und im Grunde ist es ja auch ein bisschen widersprüchlich zu sagen, ich will eine Vielfalt von Blickwinkeln da drin haben, aber ich will auch, dass es schön wird. Und ich will auch, dass es harmonisch ausgeht. Denn eine Vielfalt von Perspektiven bedeutet ja oft, dass die manchmal auch entgegengesetzt sind und dass wir dann auch diskutieren, vielleicht auch streiten müssen, in welche Richtung soll es jetzt gehen. Oder dass Menschen unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Also ich hatte mal eine Planung, wo es um einen jungen Mann ging und die Eltern haben sich getrennt. Und das hat sich einfach total ausgewirkt auf diese Planung, weil der Vater eine ganz andere Vorstellung hatte als die Mutter. Mhm. Wie soll da die Zukunft sein? Und dann als Moderation eben den Prozess zu lenken und zu sagen, ihr seid wichtige Menschen für den jungen Mann, aber es geht um ihn. Und er darf sagen, also ihn da ganz bewusst in die Mitte zu stellen und zu sagen, er muss die Entscheidung für sein Leben treffen können. Und es wäre toll, wenn ihr ihn da unterstützt und nicht im Konflikt und im Streit ihn nur noch mehr verwirrt, als er vielleicht jetzt eh schon ist.
Wie hält man denn dann da eine gute Balance zwischen einer Vision von einerseits vielen Einzelnen, aber eigentlich ja einer Vision von der Hauptperson, im Idealfall einer gemeinsamen Vision, mhm, und so dem Ziel, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin?
Mhm. Ich glaube, das ist was mich dazu gebracht hat, mich jetzt mit Entscheidung mehr zu beschäftigen. Mhm. Weil ich denke, oder erlebt habe ich in vielen Planungen, dass die Hauptperson in einem Planungsgespräch dann oft so eine Entscheidung fällt, wo ich gedacht habe, oh, ist das jetzt wirklich deine eigene? Mhm. Oder lässt du dich jetzt einfach von Stimmen um dich herum sehr beeinflussen, und wenn man nachts drüber schlafen würde, morgen würde es vielleicht wieder anders aussehen.
Hast du da ein konkretes Beispiel für?
Ja, das war auch wieder ein junger Mann, wo also es ging darum, dass die Eltern dezidiert verhindern wollten, dass der junge Mann in der Werkstätte kommt. Also es war Ende der Schulzeit und er war in einer Sonderschule, aber die wollten gern, dass er einen inklusiven Arbeitsplatz kriegt. Und also der junge Mann, der wollte eigentlich, war sein Haupt Anliegen war, dass er gesagt hat, ich möchte mit meinen Schulkollegen, wir haben uns jetzt über Jahre so gut verstanden, ich möchte mit denen zusammenbleiben. Und die gehen jetzt alle in die Werkstätte. Und sein Weg wäre gewesen, also das ist schon einige Jahre her, zu sagen, ich möchte in die Werkstatt gehen, weil ich mit diesen Menschen weiter zusammen sein will. Und wenn ich einen inklusiven Arbeitsplatz habe, ganz woanders, dann sehe ich die alle nicht mehr und die Freundschaften zerfließen. Und das will ich verhindern. Und in dem Widerspruch, also an dem Tag, hat er dann einfach gesagt, ja, wir probieren mal. Ich guck mal, ich mache mal Praktikas da und da. Und im Grunde hat er aber, glaube ich, an dem Tag schon gewusst, ich werde mich gegen meine Eltern durchsetzen müssen. Mhm. Und er hatte dann auch die Kraft dazu. Also eben, das ist schon einige Jahre her. Und mittlerweile, er hat dann in einer Werkstatt gearbeitet und hat sich dort einen sehr vielfältigen, mehrere Arbeitsbereiche einfach mit der Zeit erschaffen. Mhm. Und er ist nach wie vor mit seinen alten Kumpels zusammen. Mhm. Und es funktioniert ganz gut. Und er hat das, was seine Eltern sich so an inklusivem Leben vorgestellt haben, finde ich, eher in seine Freizeit verschoben. Und hat gesagt, arbeiten tue ich da. Aber das, was ihr euch wünscht, dass ich auch mit vielen anderen Menschen Kontakt habe, dass ich meinen Hobbys nachgehen kann, dass ich mobil bin, das mache ich in meiner Freizeit.
Mhm. Hat es da den Prozess während der Planung gebraucht oder hätte man das abkürzen können, wenn man die perfekte Entscheidungsfindungsmethode gehabt hätte? Gibt es sowas überhaupt? Mhm.
Ich finde, das ist das Interessante, wo Gruppenprozesse und die Entscheidung zusammenhängen. Wenn wir jetzt ganz ehrlich gewesen wären, dann hätte er sich in der Planung getraut zu sagen, nee, ich will in die Werkstätte. Und das hat er sich aber, also so weit wollte er sich da gegen seine Eltern nicht auflehnen. Und manchmal denke ich mir auch, das ist auch eine ganz schöne fast Überforderung, wenn da sitzen 10, 20 Leute um dich rum, jeder hat eine Meinung dazu und dann sollst du da in dieser relativ kurzen Zeit auch sagen, genau das ist der Weg. Also quasi die perfekte Entscheidung treffen. Mhm. Und das, glaube ich, das ist so eine, in meiner Beschäftigung mit Entscheidungen, glaube ich, wir neigen dazu zu sagen, am meisten Zeit sparen wir und am meisten Geld sparen wir, wenn wir gleich das auch kürzen und die richtige Entscheidung treffen. Und uns da einfach ein bisschen davon frei zu machen und zu sagen, boah, lass doch mal probieren. Und lass immer wieder drüber nachdenken und sagen, passt das so? Oder hat mir jetzt das Ausprobieren von unterschiedlichen Sachen einfach geholfen, eine bessere Entscheidung zu fällen und mir mehr Zeit dafür zu geben? Mhm. Und auch den anderen da mitzugehen. Das war vielleicht da der Ausschlag, dass die Eltern dann mit der Zeit gemerkt haben, der geht schon seinen Weg. Der baut sich auch seinen Arbeitsplatz innerhalb der Werkstätte so, dass er genug Abwechslung hat, dass er das macht, was ihm Spaß macht.
Ist es dann manchmal so eine Entscheidung, und vielleicht auch bei diesem jungen Mann, dafür, also praktisch eher eine Entscheidung, Verantwortung für die anderen zu übernehmen und die Entscheidung, ich kann mich noch nicht entscheiden, deshalb müssen wir erst noch mal einen Schritt langsamer machen und erst noch auszuprobieren. Also eigentlich sind es doch dann auch schon klare Entscheidungen, nur ein bisschen hübsch verpackt, oder?
Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich auch, dass Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, glaube ich, super talentiert sind, Dinge gut zu verpacken, um einfach die Unterstützer mit im Boot zu halten. Also ohne jetzt irgendwie doofe Strategien dahinter. Das ist einfach das, was man lernt von klein auf. Dass es echt blöd ist, wenn man auf Hilfe angewiesen ist und die Hilfe sauer mit einem ist. Also ich glaube, das ist ja Lebensrealität einfach. Dass man dann lernt, ja, gute Stimmung hilft, damit ich auch vielleicht auch einfach mit ein bisschen Geduld, aber zu dem komme, was ich mir selber für mich vorstelle. Und um zurückzukommen auf das, dass du gesagt hast, hätte man das abkürzen können. Also toll wäre natürlich, wenn man den Umweg nicht bräuchte als Mensch, der Unterstützung braucht. Wenn man einfach sagt, so will ich's, bitte mach doch. Oder versteh mich in dem und sei tolerant und lass mich das ausprobieren. Dann könnte man vielleicht manche Dinge abkürzen.
Aber wir haben ja noch das zweite Thema, das Thema Prozess. Braucht es manchmal einfach den Prozess?
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, viele Personen, die so im Mittelpunkt stehen und die vielleicht dann schon, die haben eine Vision für sich. Aber die vielleicht braucht es dann auch ein großes Unterstützungstreffen, um die anderen erstmal mit der Vision bekannt zu machen.
Ja.
Und die müssen ja dann den Weg, den die Hauptperson schon ein Stück weit gegangen ist, erstmal nachkommen.
Ist das dann manchmal, also ich habe gerade so, als du das gesagt hast, so ein Bild vor Augen gehabt, eher so wie ein Tanz, ne? Wir gehen so zwei, also wenn ich von anderen von meiner Vision erzähle, dann gewinne ich damit ja ein bisschen Sicherheit, weil ich erzähle das und mache es mir währenddessen klarer. Und damit haben vielleicht die anderen gar nicht gerechnet. Und die sind dann erstmal unsicher. Das heißt, es kann gar nicht schon sofort losgestattet werden, sondern die müssen vielleicht auch erst ihre Sicherheit haben und die Vision weiterspinnen, bevor wir gemeinsam in die richtige Richtung.
Ja. Bevor man wirklich ins Tun kommt. Und bevor jeder sagt, oh ja, da mache ich jetzt mit und packe mit an. Das kann sein. Ich finde, es ist recht unterschiedlich, je nachdem, wie Unterstützungskreise zusammengesetzt sind. Also manchmal reden die ja schon davor ziemlich viel miteinander. Und dann gibt es auch schon ein paar Menschen, die sagen, ja, das hast du mir schon mal erzählt und wir haben schon darüber gesprochen oder ich kenne deine Träume. Und manche sind vielleicht dann auch erstmal irritiert oder vielleicht auch erschrocken oder denken sich dann, wie soll denn das gehen? Und ich finde, die müssen dann auch ein Stück weit mitgenommen werden. Ja. Oder man denkt dann, wenn es um Entscheidungen geht, geht es immer um die Person im Mittelpunkt. Und wenn die sagt, ich entscheide jetzt so und der kann jetzt da gerade nicht mit und das ist mir jetzt im Moment auch egal, dann ist das ja auch eine Entscheidung.
Wie trifft man denn Entscheidungen? Also stelle ich mir so gerade die Frage, macht man, also man sagt ja so zum Beispiel ganz oft, ja, wenn du eine große Entscheidung hast, mach dir halt eine Pro- und Kontraliste. Also schreib dir auf, was, wenn du dich dafür entscheidest, könnte alles positiv werden und was spricht alles dagegen. Aber ich treffe ja nicht jede Entscheidung so.
Nee. Also ich lese gerne ein bisschen konzepthafte oder theoretische Bücher, wenn mich so eine Frage beschäftigt, zu sagen, wie kann ich mich gut entscheiden? Und was ich in letzter Zeit gelesen habe, ist so, dass Routineentscheidungen, die wir jeden Tag über Vertrautes fällen, also wenn man es runterbricht, ist ja allein, trinke ich heute Tee oder Kaffee oder was ziehe ich heute an? Welches Verkehrsmittel nehme ich, um von meinem Haus irgendwo hinzukommen? Was steht, wie plane ich meinen Tag? Das sind alles Entscheidungen.
Mhm.
Und wenn man bei denen allen eine Pro- und Kontraliste brauchen würde, naja, vielleicht gibt es Tage, wo man im Bett liegt und denkt, besser liegen bleiben oder besser aufstehen. und dann geht es auch irgendwie so aus, boah, das kann gar nicht mehr gut werden. Lieber bleibe ich ganz im Bett. Aber abgesehen von denen gibt es ja viele kleine Entscheidungen, die so im Alltag ganz beiläufig fällen. Und solange da kein großes Risiko dabei ist, oder zu sagen, was passiert, wenn ich jetzt was anderes mache? Oder was passiert, wenn ich genau das mache? Also bei der Entscheidung fürs Frühstücksgetränk kann passieren, dass ich dann sage, oh, schmeckt mir heute gar nicht so. Habe ich doof gewählt am Buffet. Aber die erleichtern ja auch unseren Alltag. Und also in dieser theoretischen Systematik wird dann unterschieden, diese Routinen zu komplizierten Entscheidungen, wo es in Richtung geht, das ist eine wichtige Entscheidung, da muss ich mit vielleicht also Auswirkungen leben, die sich jahrelang auswirken, also zum Beispiel zu entscheiden, auf welche Schule möchte ich gehen oder welchen Arbeitgeber suche ich mir aus, wie soll der Arbeitsplatz sein, den ich kriege, oder vielleicht sogar auch, wohin fahre ich dieses Jahr in Urlaub.
Mhm.
Also das sind Entscheidungen, wo es darum geht, da muss ich dann damit leben und länger wie 2 Minuten, sondern einfach auch für eine gewisse Zeit. Oder es braucht einen ziemlichen Energieaufwand, das wieder zu ändern.
Mhm.
Und da hilft zum Beispiel so eine Pro- und Kontraliste, weil es mir anregt, Informationen zu sammeln. Und jetzt über Schulen oder über Arbeitgeber, über Urlaubsländer kann ich Informationen sammeln. Und da helfen vielleicht auch Unterstützer, wie wir Zukunftsplaner die nennen. Also einfach Experten, Menschen, die sich auskennen, die da noch was dazu erleben können. Einfach Informationen liefern können. Und es hilft vielleicht auch, was auszuprobieren.
Mhm.
Also Informationen stellt man sich ja oft so vor, da gibt es Zettel, wo Buchstaben draufstehen, oder da gibt es jemanden, der was drüber erzählt. Aber vieles, denke ich, kann man nur durch selber erleben auch merken.
Wie ist es denn für mich jetzt gerade?
Und das sind genauso Informationen, die ich brauche, um mich dann zu entscheiden. Also ziehe ich in diese WG ein oder nicht, hilft vielleicht mal ein Wochenende dort zu verbringen und die Leute kennenzulernen, die da sonst noch da sind, ganz offen, ob man sich dann entscheidet, ja, gefällt mir, oder nein, gefällt mir nicht. Und die anderen haben ja auch noch eine Entscheidung. Also diese komplizierten Erfahrungen, die sind die, wo wir Informationen kriegen können. Die gibt es irgendwoher, und wir können es doch ausprobieren und sammeln und recherchieren und suchen. Können wir uns intensiv auf einen eigentlich Beschluss erst vorbereiten.
Mhm.
Wenn wir die Brücke zur Zukunftsplanung ziehen, finde ich ja, dass gerade in Unterstützungskreisen ganz viel davon passiert. Dass ja diese Frage, was müssen wir noch rausfinden? Wen können wir noch befragen? Wer kennt sich da gut aus? Die ist eine ganz wichtige bei Planungen. So dass man da Informationen sammeln kann. Und in der Theorie gibt es dann noch eine Abteilung, die nennen die komplexe Entscheidungen. Und da geht es dann darum, dass man manchmal Entscheidungen, gerade wenn es um Zukunftsentscheidungen geht, fällen muss, wo man, also da kann man sich noch so anstrengen, man wird nicht alle Informationen darüber kriegen. Das sind einfach so viele Unsicherheitsfaktoren dabei. Und dann hängt es manchmal davon ab, einfach wie risikofreudig ist man und sagt, ja. Und vielleicht ist es dann auch so eine Methode, wo man sagt, wir können es sowieso nicht vorhersagen. Also werf mal eine Münze. Also manchmal hilft es in solchen Situationen, wenn man sich so verhakt und denkt, oh, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann nicht alles mit einbeziehen, was vielleicht wichtig sein könnte. Ich kenne viele Sachen einfach nicht, aber ich muss ja jetzt weiterleben. Ich muss ja irgendwas tun oder wir müssen gemeinsam was tun. Dann hilft es einfach zu sagen, so Batsch, Münze umdrehen und das probieren wir jetzt mal aus. Ist ja ganz egal.
Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich zum Beispiel überlege, wo will ich, also ich muss umziehen in irgendeine andere Stadt und kann mich nicht entscheiden zwischen 5 Wohnungen. Mhm. Also bei dem Wohnungsmarkt gerade wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, ne? Aber nehmen wir mal an, es gäbe 5 Wohnplätze unterschiedliche. Die kann ich mir ja tatsächlich noch so gut angucken, aber ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Nachbar in 3 Monaten verkrach oder nicht oder ob der mich dauernd ärgert oder was auch immer. Und so. Meinst du das so?
Genau, das sind die komplexen Sachen, wo man einfach, die man nicht vorhersehen kann. Also wenn ich jemanden kennenlerne und sage, ich heirate diesen Menschen, weiß ich auch nicht, wie der in 10, 15, 20 Jahren sich vielleicht verändert hat. Also das sind einfach Ungewissheiten, wo man drauf vertrauen muss und wo man sagen muss, da sind wir eigentlich wieder im Prozess. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden. Und ich vertraue darauf, dass da Menschen da sind, denen ich offen sagen kann, wie es mir damit geht. Und so wie du gesagt hast, bei Entscheidungen, glaube ich, ganz grundlegend wichtig ist, dass es überhaupt verschiedene Möglichkeiten gibt. Also gerade am Wohnungsmarkt ist es wirklich wahrscheinlich ein Problem zu sagen, wenn ich ein gewisses Maß an Barrierefreiheit noch brauche, dann habe ich auch noch Auswahl zwischen mehreren Varianten. Oder und ja, diese Auswahl zu haben, allein das müssen wir schon üben, manchmal zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt. Weil manchmal sind wir auch so in unseren Vorstellungen drin, dass wir viele Möglichkeiten gar nicht so sehen. Und auch da können Unterstützer einfach helfen und sagen, ah, guck mal da, das wäre doch auch noch eine Möglichkeit.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es hilft, immer wieder neu festzustellen, dass es vielleicht auch gar keine perfekten Entscheidungen gibt, weil überall irgendwie ein Haken dran ist.
Ja. Also wenn man jetzt für 5 Wohnungen Pro- und Kontralisten machen würde, weiß ich nicht, ob das wirklich hilfreich wäre. Ich glaube, dann müsste man auch wieder sagen, was ist mir denn am wichtigsten? Mhm. Also dann müsste man wahrscheinlich vorher fragen, was für ein Kriterium ist das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle? Sind es die Menschen? Ist es eine tolle Raumgestaltung? Oder ist es die Lage der Wohnung? Und das stellen wir jetzt als Oberstes. Weil es hat alles einen Vor- und einen Nachteil.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass manchen Entscheidungen treffen schwer fällt, weil sie immer das Gefühl haben, sie entscheiden sich gegen die 4 anderen Wohnungen.
Ja.
Aber man muss sich ja immer, wenn man sich für irgendwas entscheidet, muss sich ja immer für irgendwas anderes.
Ja. und ich finde, das hat auch wieder was mit Prozessen zu tun. Also dass uns ja bewusst wird, wenn wir uns für was entscheiden, müssen wir uns auch von vielen anderen Dingen, allen anderen Möglichkeiten verabschieden. Und der Abschiedsprozess, der passiert oft überhaupt nicht so bewusst. Und irgendwann kommt es dann wieder raus. Zum Schluss denkt man dann, jetzt gerade ist es doof in der Wohnung oder da kommt eine Betriebskostenabrechnung und das ist ganz fürchterlich. Und dann holt es einen ein und man denkt sich, Mensch, hätte ich doch die andere genommen.
Was macht man denn dann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, mit dieser Entscheidung eine Weile lebt und dann feststellt, eigentlich wäre es klüger gewesen, anders zu entscheiden? Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch einen Unterschied zwischen einer Entscheidung, die eine einzelne Person für ihr Leben trifft. Und vielleicht ist ein Unterschied zu dem, wenn eine Gruppe sich für was entscheidet und man dann erstmal eine Person feststellt.
Ja.
Anders wäre es doch besser gewesen. Ja.
Also, was macht man? Ich denke, toll ist, wenn man sich eine ausreichende Freiheit bewahrt, zu sagen, ich darf mich auch umentscheiden.
Mhm.
Also im Familiären jetzt zu sagen, boah, der Partner ist jetzt nicht gerade der Richtige für mich und bevor wir uns jeden Tag streiten, ist es vielleicht besser, wir trennen uns. Und wir trennen uns vielleicht mal für eine Weile und merken dann, jetzt merke ich erst wieder, was ich an dem anderen geschätzt habe. Also diese Freiheit zu sagen, wir müssen nicht Entscheidungen treffen, die unser ganzes Leben dann Gültigkeit haben, sondern wir dürfen weiterleben. Und wir dürfen neue Gefühle dazu entwickeln und dann sagen, nee, passt jetzt nicht mehr so. Oder auch merken, da verändert sich was, was ich mir überhaupt nicht so vorgestellt habe. Und dann zu sagen, tut mir leid, so will ich das nicht mehr weiter haben. Was es braucht, ist, denke ich, schon ein bisschen Bewusstheit. Einfach nicht so, ist doch egal. Oder sein Leben nicht aus der Hand zu geben.
Mhm.
Und also alle, die mit persönlicher Zukunftsplanung sich beschäftigen, glaube ich, das ist eine Vorstellung, die wir gar nicht in unserem Programm haben als Möglichkeit. Mhm. Einfach zu sagen, ja, lass doch machen. Ich bin eh das Opfer quasi.
Mhm.
Also sich von der Vorstellung entschieden, einfach zu verabschieden und zu sagen, ich kann was tun. Und wenn es braucht Mut oft, zu sagen, ich bin da und das macht mich unzufrieden, weil das ja immer bedeutet, jetzt setze ich da auch einfach was in Gang, was Veränderung bedeutet. Und alles, was Veränderung ist, heißt auch, wir gehen ins Ungewisse. Wir wissen nicht, wohin sich's verändert.
Und ich glaube, da braucht es Mut an mehreren Stellen. Mhm. Also ich glaube, es braucht Mut, zu sagen, okay, ich will jetzt diesen Weg ausprobieren. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, wenn man so einen Prozess begleitet, sagt, ja, okay, ich gehe diesen Weg mit dir, aber immer mit im Hinterkopf, wenn es nicht der richtige ist, gehe ich mit dir auch einen anderen Weg.
Mhm, genau.
Und du darfst dich auch noch irgendwann umentscheiden. Also so vielleicht ist auch die Gewissheit wichtig, es ist nicht endgültig. Es ist zwar dann wieder, braucht viel Energie und Mut und Kraft, das vielleicht zu ändern. Gerade zum Beispiel, wenn wir bei dem Thema Wohnung bleiben, ne? Also einen Umzug macht man jetzt ja auch nicht einmal so mit links.
Mhm.
Aber es ist möglich, wenn es wirklich unaushaltbar ist, da wo du hingezogen bist, weil es sich rausstellt, ich weiß nicht was, jeden Morgen trampeln da Elefanten vorbei und man kann nicht mehr schlafen oder so.
Mhm.
Ich glaube, einerseits braucht es Mut, aber andererseits auch die Gewissheit, das ist nicht in Stein gemeißelt.
Ja, ja. Und schon so ein, also was Menschen hilft, die sich einfach leichter entscheiden, glaube ich, ist so eine Zuversicht, dass ja immer wieder eine Tür aufgehen wird. Und dass man auch wach durch die Welt geht und dann sieht, oh, guck mal, das wäre doch auch was für mich oder das würde ich gerne mal probieren. Und dann auch versucht, wie wichtig ist es mir? Und dann räume ich mir Platz dafür im Leben ein.
Mhm. Glaubst du, dass es auch hilfreich sein kann, so eine Zukunftsplanungsroutine einzuführen. Also, weil du hast ja gesagt, ne, wenn man Routinen hat, dann fällt es einem leichter, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich überlege gerade so, naja, wenn man jetzt, muss vielleicht nicht jedes Jahr sein, also es gibt auf jeden Fall Menschen, die das jedes Jahr machen, aber wenn man so sagt, ja, es gibt immer mal wieder Punkte in meinem Leben, da denke ich über mich und mein Leben nach und vielleicht mache ich das auch regelmäßig mit anderen zusammen, dann hat es auch so eine Begrenztheit, meine Entscheidung.
Ja.
Und so ein Rahmen sozusagen. Ich entscheide mich jetzt für die nächsten 5 Jahre und dann schauen wir, ist das noch der richtige Weg oder will ich irgendwo anders abbiegen? Und wenn es nur eine leichte Biegung ist, also man muss ja nicht gleich wieder eine Kehrtwendung machen, sondern kann ja auch sein, eigentlich ist es gut, aber vielleicht so ein bisschen anders soll es doch sein oder ein Bereich soll sich noch ändern oder so.
Ich glaube, sich so Momente zu verschaffen, wo man innehält und über sich und sein Leben nachdenkt, das kann gut eine Routine werden. Also es gibt Menschen, die machen das so um den Jahreswechsel, Kalenderjahreswechsel rum oder vielleicht im Urlaub, wenn man ein bisschen Zeit hat, überhaupt aus dem Alltag rauszukommen. Also das glaube ich, das erleichtert es und es macht es überschaubarer, zu sagen, das gilt jetzt für eine begrenzte Runde. Wir haben ja auch oft so das Bild von einer Spirale, wo man schon immer wieder an einen Punkt kommt, aber einfach auch mit anderen Erfahrungen. Also wenn wir bei dem Wohnungsbeispiel bleiben, ich weiß, wie viel Arbeit ein Umzug ist, aber ich bin jetzt so unzufrieden da, wo ich bin und ich habe vielleicht auch was Besseres in Aussicht und das kann funktionieren. Also das kann für Einzelne funktionieren, aber manchmal braucht man vielleicht auch andere, um es gespiegelt zu kriegen. Also gemeinsam, die dann sagen, boah, du siehst aber ganz schön geschafft aus. Weil manche Menschen so ein anstrengendes Leben haben, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, selber nachzudenken. Und dann braucht es vielleicht auch wen von außen, der sagt, mach mal einen Stopp und könnten wir das nicht irgendwie anders machen. Was mir Menschen erzählt haben, ist auch, dass sie gerne solche Gespräche aufnehmen.
So wie wir jetzt unser Gespräch.
So wie wir jetzt zum Beispiel einen Podcast. Und sich das dann auch wieder anhören. Weil also im Gespräch entstehen Gedanken, aber das wirkt ja auch nach. Und ich finde, da sind wir auch wieder bei Prozessen. Also es ist toll, wenn man Zeit findet zu sagen, ich lasse es wirken und eine Woche drauf oder so überlege ich dann nochmal und sage dann, da war noch eine Bemerkung oder da war noch eine Idee dabei. Ich wusste sie gar nicht mehr. Und eigentlich wäre doch da, also gerade wenn man so ansteht und ein bisschen sagt, ich weiß jetzt auch nicht, was besser wäre oder wie ich da rauskomme aus der Situation, dass man dann einfach auch sagt, ich rede mit Menschen drüber und konserviere das mit unseren technischen Möglichkeiten und höre mir es nochmal an und lass mir die Überlegungen einfach auch nochmal durch den Kopf gehen. Also ich denke gerade bei, wenn es um zum Beispiel auch um so medizinische Entscheidungen geht, dann ist das ganz gut, einfach möglichst viele Informationen und Meinungen einzuholen und zu gucken, was hilft wirklich.
Ja, richtig spannend. Gibt es was Wichtiges noch, was du unseren ZuhörerInnen vielleicht noch erzählen möchtest oder mitgeben möchtest?
Was ich mitgeben möchte, ist vielleicht auch den Spaß an Entscheidungen zu haben. Also einfach vielleicht auch ganz bewusst mal eine ganz verrückte Entscheidung zu treffen und zu sagen, oh, ich weiß, dass das jetzt total komisch oder aufwendig oder so ist, aber ich fühle mich total lebendig dann dabei, wenn ich auch was Risikoreicheres mache. Also oft sei es jetzt irgendwo ein Tandemflug mit einem Paraglider zu machen oder irgendwo zu sagen, in dieses Schloss wollte ich unbedingt schon mal reingehen, weil ich wollte mich schon immer wie eine Prinzessin fühlen. Ist zwar sauteuer, aber ich mache das jetzt trotzdem. Weil ich glaube, das sind die Momente, an die man dann auch denkt. Ja. Und vielleicht auch die Botschaft, die du gesagt hast, es ist nichts Endgültiges. Also wir leben im Vorwärts und wir sollten gut dran tun, einfach neu zu entscheiden und neue Dinge auszuprobieren.
Liebe Sabine, vielen Dank, dass du dich entschieden hast, hier zu mir zu fahren und mit mir dich auf das Abenteuer-Podcast einzulassen. Ich hoffe, du bereust deine Entscheidung nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Genau, und ich habe noch 3 schnelle Fragen. Also du darfst dir zu viel Zeit lassen, wie du willst, für die Antwort, die ich allen meinen GästInnen zum Schluss stelle. Gibt es einen Lieblingsort, den du hast? Vielleicht auch einen, wo du besonders gut Entscheidungen treffen kannst?
Also generell in der Natur, also und ich muss mich bewegen da drin, also ich darf nicht nur ins Grüne schauen, sondern zurzeit ist es gerade Fahrradfahren im Wald. Da kann ich gut Entscheidungen treffen, da kann ich gut nachdenken, wenn nicht zu viel Verkehr ist, wo man drauf achten muss. Genau.
Zweite Frage zum Schluss. Wo sind denn da bei deinem ganzen Tun deine Kraftquellen? Wo findest du Energie? Wo holst du sie dir?
Ich bin schon unterwegs, aber Kraft gibt mir auch eine gewisse Routine. Also ich brauche auch immer wieder mein Zuhause. Ich bin sehr gern bei mir zu Hause. Das habe ich in der Zeit von Corona auch gemerkt, dass das wirklich so ein Rückzugsort ist, der mir nicht so schnell auf den Kopf fällt. Und da vor mich hinzuwursteln, also gern was mit den Händen zu machen dann, das gibt mir auch Kraft. Also wenn wo was schwierig ist, dann zu sagen, so jetzt mache ich was, wo ich ziemlich schnell ein Endergebnis sehe. Und dann habe ich eben einen Kuchen gebacken oder dann ist irgendwie Wäsche weggebügelt, sowas Haushaltsmäßiges dann zu erledigen. Das ist eine tolle Kraftquelle. Wenn so komplizierte Diskussionen sind, so endlose Sachen, finde ich auch zum Beispiel, ich mache auch Buchhaltung für meinen Mann und auch das kann eigentlich eine Kraftquelle sein. Das ist einfach sehr. Da müssen konkrete Zahlen stehen, unterm Strich muss es stimmen. Und wenn das dann so ist, dann ist das ein totales Erfolgserlebnis. Im Frühling ist die Streuobstwiese echt eine Kraftquelle, weil da sieht man so richtig, boah, es beginnt wieder zu blühen und zu sprießen und die Bäume haben Kraft und die geben sie an mich weiter.
Bevor wir jetzt auseinandergehen, ein wichtiger Schritt ist in der persönlichen Zukunftsplanung, zu überlegen, was ist denn unser nächster Schritt oder der nächste Schritt von der Hauptperson nach der Planung. Was ist denn dein nächster Schritt, wenn wir hier auf den Stopp-Knopf drücken bei der Aufnahme?
Also ganz praktisch werde ich wieder in mein Auto steigen und nach Hause fahren. Und was ich dann kommen wir wieder auf die Streuobstwiese, genau. Weil die steht jetzt an, dass man da nochmal mähen muss, dass man da nochmal ein bisschen was tun muss, genau.
Okay, da geht's heute noch hin. Na gut, auch wenn da Arbeit auf dich wartet, vielleicht gibt's ja da doch die ein oder andere Kraftquelle heute noch für dich.
Doch, also das ist immer beides, finde ich. Das ist ein toller Ausgleich zu Gesprächen, aber dann auch wieder Kreuzweg, genau, vom Bücken. Ja.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Sabine, dass du da warst. Wer weitere Informationen über persönliche Zukunftsplanung haben möchte, findet Links in den Shownotes dieser Folge. Zum einen zu mir, zum Eagle Podcast, aber auch zum Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Sascha Lang, den Inklusator, der es immer wieder möglich macht, alle 2 Monate, dass solche tollen Gespräche wie mit dir stattfinden können. Und wir hören uns im nächsten ungeraden Monat am 2. Sonntag. Wir hören uns in der Zukunft.
Alle wichtigsten Informationen wie immer gibt's in den Shownotes. Die sind zusammengestellt von Ellen Keune. Vielen Dank für diese wundervolle, spannende Ausgabe. Bis dann, euer Inklusator Sascha Lang.
Das war der Podcast Eagle Inklusion ganz einfach leben mit eurem Inklusator Sascha Lang.
Eagle Inklusion ganz einfach leben wird dir präsentiert von Inklusator. Infos zum Inklusator und weitere Folgen findest du unter www.eaglemedia.com. Du möchtest uns kontaktieren? Dann schreibe uns eine Mail an moin@eaglemedia.com.